Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in der Kunstgalerie Calabro in der Zürcher Altstadt, ein Ort für zeitgenössische Kunst und die Diskussion darüber. Und das wollen wir heute tun im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, namens Salon des Créatifs, der Salon der Kreativen. Und unser Thema heute ist die Ökonomie der Kunst, vom kreativen Schaffen zum Lebensunterhalt. Meine Gäste hierzu, Gilgi Guggenheim, Künstlerin und Leiterin des Museums of Emptiness in St. Gallen, das Museum der Leere. Esther Skena, Vizepräsidentin und im Vorstand von Visarte Schweiz und auch Künstlerin und Siebdruckerin. Das habe ich, glaube ich, alles aufgezählt. Und dann Vince Iorio, Künstler, figurativer Maler. Um einmal das Terrain abzustecken, über das wir heute reden wollen, wir nehmen jetzt mal alle an, es ist schwierig, von Kunst zu leben. Und wir kennen ja das Schlagwort von der brotlosen Kunst. Jetzt, Esther, wenn ich bei dir beginnen darf, gibt es da konkretes Material von Seiten von Visarte, von diesem Verband der künstlerisch Arbeitenden in der Schweiz, visuell künstlerisch Arbeitende? Gibt es da irgendwelches konkretes Zahlenmaterial, wie viele Leute wirklich davon leben oder beziehungsweise nicht von der Kunst?
Also ich glaube, konkretes, also genau, die genaue Zahl haben wir nicht. Aber wir wissen, dass die wenigsten nur von der Kunst leben können. Also ich kenne auch KünstlerInnen, die doch auch im Kunsthaus ausstellen, an Einzelausstellungen und trotzdem als Dozentinnen arbeiten. Also ich glaube, um wirklich von der Kunst leben zu können, braucht es dann doch relativ viele Ausstellungen und Werkverkäufe. Und genaue Zahlen haben wir nicht. Wir machen auch immer wieder Statistiken, aber da geht es eher darum, wie die Situation aussieht und ob die Honorare bezahlt werden und so weiter. Und ja, das kann ich dazu sagen.
Also eben die Statistik, also was erhebt man da ganz genau? Also was für Gagen?
Ja, also wir haben ja von Berufsverband Visarte aus eine Honorarleitlinie und die kann man auf der Webseite aufsuchen. Da steht genau, wie viel die Künstlerinnen verlangen können, wenn sie an einer Ausstellung mitmachen, ob das jetzt ein Kunstraum ist oder ein größerer Raum oder ein Museum oder eingeladen werden an Veranstaltungen. Da brauchen die Künstlerinnen ja immer auch Zeit und müssen sich vorbereiten. Und da die Atelierzeit ist ja auch nicht bezahlt. Und da haben wir einfach so Vorgaben, die man ausrechnen kann. Mhm. Und wir empfehlen, die anzuschauen und auszurechnen, weil als selbstständige Kunstschaffende müssen wir doch einen Betrag dann verlangen, der uns ein bisschen etwas auch abdeckt von unseren Versicherungen, die wir ja alles auch selber bezahlen.
Mhm. Also ja. Ich glaube, über die Schwierigkeiten von diesen Sachen kommen wir sicherlich im Folgenden noch zu sprechen. Jetzt möchte ich euch beide noch einbeziehen. Gilgi, fangen wir mal bei dir an. Ja, wie sieht das aus? Kannst du von deiner Arbeit denn leben? Als Künstlerin?
Nein. Ganz einfach beantwortet. Ich bin jetzt gerade vorhin durch das Niederdörfli durch und habe mich erinnert an meinen allerersten Nebenjob, den ich mit 19 für mein erstes Atelier gemacht habe, nämlich hier beim, ich glaube, es heißt Rosemarkt, gell? Dieses kleine
Höfchen, genau.
Ja, da habe ich mit 19 Falafel verkauft jeden Samstag, um mein erstes Atelier zu finanzieren. Und da gab es dann schon, eigentlich ging es ziemlich rasch so mit Ausstellungen gut voran und noch bevor ich jetzt Kinder hatte und eine eigene Wohnung, da konnte ich mir so ein WG-Zimmer gut finanzieren und habe so die ersten Jahre schon von der Kunst, von der Malerei eigentlich leben können, halt ganz bescheiden. Und zwischenzeitlich sind es so vor allem Vermittlungsarbeit, Workshops, Kurse, die ich gebe, um parallel ja einen Brotjob auch zu haben, um das Ganze auch finanzieren zu können, so als zweite Schiene.
Also so eine Queerfinanzierung in anderen Worten. Wie sieht das bei dir aus, Vince?
Ja, bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ich habe auch einen Nebenjob
Ich arbeite noch nebenbei in einer Non-Profit-Organisation, Teilzeit. Und in der restlichen Zeit bin ich im Atelier, informiere mich, besuche Ausstellungen. Und das, ja, da braucht es natürlich wie, da braucht es Geld, oder? Und von der Kunst selber leben, das, das ist schwierig. Das ist schwierig, oder? Man stellt aus, man hat viele Ausstellungen zum Teil, aber man kann immer nicht davon ausgehen, dass man alles verkauft. Und das ist nicht selbstverständlich, oder? Und man muss halt sich irgendwie organisieren können, damit man wenigstens die Fixkosten ein bisschen abgedeckt hat. Mhm.
Wieso macht es denn dennoch?
Was Kunst? Mhm. Das ist eine gute Frage. Im Studium habe ich mich sehr intensiv mit Malerei auseinandergesetzt, aber auch mit verschiedenen anderen Medien. Und es ist etwas, was da ist, was man irgendwie selbst verstehen will. Und es geht dann schlussendlich nicht unbedingt nur darum, dass ich jetzt damit jetzt meinen Lebensunterhalt finanzieren möchte. Es wäre schön, wenn das klappt, weil dann kann ich tatsächlich 100% davon mich mit dem beschäftigen. Die Realität ist einfach, dass ich mich nicht nur mit meiner Malerei, mit der Kunst, mit der Kunstszene auseinandersetzen kann momentan. Ich kann das nur in einem begrenzten Rahmen tun. Und ich mache es, weil es einfach schlussendlich Spaß macht.
Ja, also bei mir geht es auch so. Also Kunst ist ein Bedürfnis. Ich glaube, alle Kunstschaffenden haben sich also auf dem Weg schon gefragt, soll ich jetzt das aufgeben, soll ich es weiterführen oder wie geht das? Und trotzdem macht man es. Also es kommt von tiefer raus und ja, es brennt, da ist ein Feuer und das muss raus und es ist eine Sprache und diese Sprache ist Kunst und darum ist sie auch wichtig und ich glaube, das ist der Grund, wieso, dass wir das alle auch noch machen.
Eben auch noch machen, ich habe nämlich vergessen, dich zu fragen, merke ich gerade, du hast auch einen Nebenjob natürlich.
Ja, genau, ich habe auch mehrere Nebenjobs und ich bin auch Siebdruckerin, habe ich mal mit 16 als Lehre gelernt und mittlerweile arbeite ich als Siebdruckerin und Künstlerin und habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich alles immer so trennen muss. Also natürlich mache ich als Siebdruckerin auch Aufträge für andere Kunstschaffende, aber die arbeite ich in Kooperationen oder als Kollektiv. Ja, das geht fast jetzt immer ein bisschen ineinander rein, obwohl eben die Arbeit, die ich als Siebdruckerin mache, dann natürlich da nicht immer meine Arbeit ist.
Hm, klar.
Also ich würde mich da eigentlich anschließen, vielleicht mit etwas anderen Worten. Bei mir sind es Momente, wo ich das Ganze hinterfrage, die haben dann eher damit zu tun, weniger mit dem Finanziellen als jetzt mit dem Sinn. Also wenn ich in meiner Kunst das Sinnhafte erkenne, dann ist eigentlich da keine Frage, tun oder nicht tun. Mhm. Da steht dann das finanzielle Ja oder Nein dem überhaupt nicht im Weg. Es ist eher so, dass dieses Thema der Finanzierung einen halt die Zeiträume einschränken kann. Ja?
Aber das mit der Sinnfrage, die du stellst, hat das was mit Selbstfindung zu tun, auch mit dir selbst, wie du dich abarbeitest an einem Thema, künstlerisch?
Ja, vielleicht, wobei jetzt seit der Hauptanteil meiner Kunst im Grunde die Plattform ist, das Museum der Lehre, es ist vielmehr die Handreichung an weitere Kunstschaffende, mit denen ich zusammenarbeite. Und hier das Sinnhafte zu finden, das ist für mich dann, das sind so die Momente der so Essenz, wo ich merke, wow, ich weiß wieder, warum ich diese ganze Arbeit mache.
Es gibt zwei Sachen, die sich hier anschließen. Einerseits mal die Frage nach dem Sinn. Stellt ihr euch die manchmal auch, Vince?
Ja, manchmal schon, aber grundsätzlich, ja, wie du es ja gesagt hast, ist ein Bedürfnis da und irgendwo macht man es trotzdem weiter. Also ich habe mich oft gefragt, brauche ich diesen Nebenjob noch oder mache ich jetzt nur noch Malerei und beschäftige mich nur damit, dann habe ich andere Probleme, oder? Und dann fragt man sich vielleicht, muss ich überhaupt noch malen oder arbeite ich nur noch? Und was fehlt mir dann? Also was bin ich dann noch? Mhm. Da bin ich dann einfach wiederum nur ein halbes Ich, oder? Das einfach mal arbeitet, um zu überleben oder um das Leben zu finanzieren. Und das bin ich nicht. Ich bin auch das. Ich beschäftige mich mit mir, mit meiner Gesellschaft. Ich versuche, einen Platz zu finden. Ich suche den Diskurs. Ich suche Ausstellungen, um eben über das, was ich präsentiere, auch zu sprechen und anderen Menschen, um zu hören, was andere Menschen darüber sagen und sich selbst auch ein bisschen kennenzulernen dadurch. Das finde ich sehr wichtig und ich glaube, das ist irgendwo durch auch ein bisschen unsere Aufgabe in unserer Gesellschaft. Und meine Form, das zu tun, ist, indem ich Kunst mache. Mhm. Und dann wiederum sage ich mir, doch, es macht Sinn. Und dabei bleibe ich und ich gebe das nicht auf.
Die Sinnfrage stellt sich für dich nie.
Die Sinnfrage? Mhm. Ja, also klar, die stellt sich immer wieder. Also die Sinnfrage ist eigentlich... Eben wie ich schon gesagt habe, das Feuer und das brennt. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel mit anderen KünstlerInnen zusammengearbeitet und finde so, die Solidarität und die Zusammenarbeiten sind wie für mich etwas also Neuentdecktes und bringen mich weiter in ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, auch darum setze ich mich für Visarte im Berufsverband ein, weil es nicht nur um mich geht, sondern auch um etwas Größeres und um uns alle, die diesen Beruf ausüben. Und ich bin ständig in Dialog mit vielen KünstlerInnen und es ist spannend. Und ja, und wir arbeiten eigentlich alle am Gleichen. Und ich finde... Für mich wünsche ich mir, dass die Solidarität noch größer werden würde unter den Kunstschaffenden. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass so viele Künstlerinnen wie möglich bei Visarte im Berufsverband sind, weil dann können wir endlich auch sagen, unsere Honorarleitlinie gilt für alle und das verlangen wir. Und ja, das wäre mein Wunsch und meine Aufgabe auch jetzt in dieser Arbeit, die ich mache.
Jetzt haben wir den Slogan schon mal abgegeben. Das ist gut. Ich hoffe, dass alle das berücksichtigen, die nachher reinhören in den Podcast. Die Sinnfrage mehr auf so einer persönlichen Ebene auch, dass man ist da, man hat ein Leben zur Verfügung und dann arbeitet man für seine Passion und das braucht wahnsinnige Energie. Und gleichzeitig ist die Belohnung manchmal vielleicht nicht gerade die man haben könnte. Dass man sich da dann fragt, ja, Hilfe, wieso mache ich denn das eigentlich? So habe ich das eigentlich gemeint.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich immer wieder auch sehr frustrierend, wenn man so viel Zeit daran an einem Dossier arbeitet und jedes Mal das Gefühl hat, jetzt, das muss jetzt da in diese Ausstellung, diese Arbeit die ist jetzt richtig gut. Und dann bekommt man dann eine Absage. Und trotzdem, es ist so... Es ist einfach ein Drang, weiterzumachen und nicht nur, ich glaube gar nicht nur für, also ich mache es nicht nur für mich. Ich mache es, weil das meine Sprache ist, die ich anders ausdrücken kann. Und das ist für mich schon die Sinnfrage, die dann einfach da ist.
Was braucht es denn für Qualitäten, dass man dann weitermacht? Also ich meine, Winch hat vorhin von einem Traum gesprochen. Also an und für sich wäre es ja noch schön, irgendwie sein Leben davon bestreiten zu können. Es ist ein langer Weg und das braucht verschiedene Qualitäten. Einerseits mal die künstlerische Arbeit, logischerweise. Aber dann auch eine gewisse Durchhaltevermögen, Sturheit oder was ist es denn eigentlich? Wie würde das bezeichnen?
Also ich hoffe jetzt mal nicht Durchhaltevermögen, weil dafür wäre mir jetzt die Lebenszeit zu kostbar, um da das Leben durchzuhalten. ja, also... Für mich persönlich, das ist bestimmt für jede Person anders, ist es nicht jetzt ein Durchhaltevermögen in Verbindung mit der Finanzierung verknüpft, sondern eher, ob das Feuer noch da ist, ob die Begeisterung noch da ist für ein Thema, wirklich alles reinzugeben. Und wenn nicht, dann muss es nicht erzwungen sein. Hm. So sehe ich das. Hm.
Das sehe ich ganz genauso. Oder ein gewisser Wille, der einfach da ist, etwas voranzutreiben. Und vor allem, ich sehe das auch immer wieder, also ich merke es bei mir im Atelier, wenn ich dann eine Blockade habe, dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt ist das Feuer weg. Irgendwie funktioniert es nicht und dann geht es 2-3 Tage, dann bin ich im Atelier und produziere. Mhm. Und dann ist es immer wieder da. Und das finde ich eine unglaubliche Bereicherung. Ich frage mich auch, was ist das eigentlich? Was ist das, was dieser Motor, der mal ab und zu mal einen Aushänger hat und dann plötzlich ist er wieder da und ist auf Hochtouren. Was ist das? Ich weiß es nicht, was es ist, aber ich bin froh, dass es da ist. Und solange es da ist, produziere ich weiter. Mhm. Und da frage ich nicht, ob ich Durchhaltevermögen brauche oder einen Wille brauche, sondern ich akzeptiere, dass es da ist und nehme es gerne auf und mache weiter. Wenn es noch nicht mehr da ist, dann suche ich eine andere Lösung.
Das glaube ich, da kann ich mich anschließen. Ich glaube, wir sind, vielleicht Flexibilität ist auch ein Wort, das wir sicher auch lernen beim Kunstmachen. Also wenn, ja, wir gehen unseren Weg und dann, ja, wenn das jetzt so nicht ankommt, dann, also nicht, dass wir dann was anderes machen, aber ich glaube einfach Flexibilität in dem Sinn, dass wir auch immer aufstehen und ins Atelier gehen und dass wir flexibel bleiben im was auch geschieht. Also wenn es schwierig wird, in Räume zu finden zum Beispiel, dann sind wir vielleicht im Außenraum etwas am Erarbeiten und wir geben ja nicht auf, weil etwas nicht da ist. Und das glaube, das ist so auch etwas, dass die KünstlerInnen doch haben und diese Flexibilität, wir können ja, Kunst kommt ja von innen und die können wir eigentlich machen, wo wir auch sind und die kann nicht aufgehalten werden.
Also ist das Wort von der Flexibilität, das geht zu nahe an Anpassung oder an Erwartungen, die vielleicht gestellt würden. Jetzt, was mich interessieren würde, ihr seid ja Künstlerinnen und Künstler, aber ihr seid ja damit mit dem, was die Kunstwelt angeht, ja nicht allein. Ihr seid auf ganz viele andere Leute auch angewiesen, also auf Ausstellungsräume, du hast es angesprochen, Esther, auf eine Galerie, auf Glück auch, oder dass das irgendjemand dann auch noch toll findet, was man da produziert. Ja, wie erlebt ihr das? Also ich stelle mir vor, das ist schon eine rechte Unsicherheit, außer man macht es wirklich für sich selbst und allein und denkt dann, ja gut, also das ist jetzt das mein Ding und da erfahre ich was für mich selbst.
Ja, also es hat viele Akteurinnen im Kunstbetrieb und man kennt auch einige davon und man bleibt im Diskurs, oder? Und ich glaube, Kunst für sich zu machen und das nie zeigen, das kann man durchaus machen, das ist gar kein Problem.
Mhm. Niemand so hat, sehr romantisch, oder?
Ja, wieso nicht? Also wenn es kommt darauf an, was man damit will. Also vielleicht sucht man gar kein Gespräch oder man will gar nicht, dass man die eigene Kunst sieht. Ich habe mich ganz klar dagegen entschieden. Mhm. Und habe mich gefragt, weshalb mache ich dann etwas, wenn es niemand sieht? Also ich möchte schon, dass es gesehen wird. Ich möchte schon mit Leuten reden. Und ich möchte auch, dass die verschiedenen Akteurinnen das auch sehen irgendwie. Und mit denen im Gespräch bleiben kann. Aber eben, ja, es braucht sehr viel. Man hat auch noch eine Familie. Oder? Man hat auch noch Kolleginnen, man hat Freunde. Alles unter ein Dach zu bringen und dann noch einen Nebenjob zu haben, noch, das sind auch mindestens 8 bis 9 Stunden am Tag, die man da irgendwie opfern muss. Das alles unter einen Hut zu bringen, das ist nicht einfach. Aber es geht. Es geht, wenn man flexibel ist, wenn man irgendwie sich irgendwie organisieren kann. Mir fällt es zum Beispiel auf, dass ich, wenn ich morgens um 5 aufstehe, um ins Büro zu gehen, dass ich in der Zeit, bis ich das Haus verlasse, mich eigentlich mit Kunst beschäftige. Das ist mir letztens aufgefallen. Ich schreibe Dinge auf, ich merke mir gewisse Texte, die ich gerne nochmal lesen möchte. Ich suche nach Texten. Also es ist irgendwie immer da. Und auch nebenbei passiert sehr viel, oder?
Ich kann vielleicht noch etwas dazu sagen, weil du gefragt hast, dass wir angewiesen sind auf anderen Leuten, also Galerien, Räume und so weiter. Ja, das stimmt, wir sind angewiesen. Das ist natürlich schön, wenn wir Anfragen bekommen und ausstellen dürfen und können. Und wir können uns aber auch immer selber organisieren. Und das gibt es auch. Dann gibt es vielleicht eine Gruppe, die kreiert etwas Neues und eben Räume sind wichtig, aber es gibt immer auch alle möglichen Arten, wie wir uns organisieren können. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende an der Kunst, dass wenn es keine Räume gibt, dann gibt es etwas anderes.
Andere Räume, Pop-up-Räume zum Beispiel, ist
zum
das moderne
Beispiel,
Wort,
ja.
Oder?
Ich glaube, alles ist so, entsteht aus dieser Not heraus, dass man sich dann auch selber andere Wege sucht.
Eben, es geht darum, diese ganze Förderkette mal aufzuzeigen, wer da alles dranhängt oder besser gesagt, wo eigentlich die Künstlerin oder der Künstler am Ende dasteht und denkt, ich bin auf alle diese Leute angewiesen. Ist ja wahnsinnig schwierig, auch das vielleicht zu erleben. Wie war das bei dir, Gigi?
Ja, das war sehr wechselhaft, so über die Jahrzehnte. Ich erinnere mich noch, wie ich eine Anfrage bekommen habe mit Mitte 20 von einer Galerie, ob ich bei ihnen ausstellen möchte. Und das war gerade so die Zeit, wo es ziemlich gut lief und ich so das Gefühl hatte, ach, warum auch? Also ich habe ja die Leute, die kommen ins Atelier und kaufen da die Bilder. Und das war eher so aus einer jugendlicheren Sicht der Dinge. Später habe ich es vom Finanziellen her eher bereut, weil ich gesehen habe, wie diese Galerie auch ihre KünstlerInnen vertreten hat an Messen. Und gleichzeitig war es für mich aber auch ein Entscheid, nicht jetzt da in eine Spur zu geraten, wo ich dann eben mit der Mode mitschwimmen müsste. Also weil ich habe genau gespürt, was da so der Geschmack dieser Galerie ist und auf welches meiner Bilder sie eher welche sie herausfischen wollte. Und von daher muss ich sagen, war es doch auch ein richtiger Weg, weil ich dadurch mich unabhängig weiterentwickeln konnte. Später mit dem Entscheid, ein Museum der Lehre zu eröffnen, war es eigentlich eher so, dass ich mich auch frei machen wollte, eben gerade von diesen Abhängigkeiten und von diesem Druck
und
mit von diesem Produzieren müssen auch und auch von, ja, ich dachte, warum den Dingen hinterher springen? Ich eröffne einfach einen Raum der Lehre, also selber. Ja, so wie du auch gesagt hast, wir finden unsere eigenen Wege, so wie wir kreativ unsere Arbeit oder unsere Schaffensprozesse eben doch nach außen bringen können.
Es gibt ein interessantes Stichwort da drin, ich ergänze es jetzt um das Wort Markt. Wir sind natürlich auch im Kunstmarkt vorhanden und da war schon mal irgendwie Flexibilität, aber nicht Anpassung. Oder dass du gedacht hast, oh, ich spüre da etwas heraus, was die Leute eigentlich möchten, wenigstens die von der Galerie, sich anpassen an irgendetwas, damit man etwas verkauft von dem, was man tut. Ich weiß, es ist ein bisschen eine ketzerische Frage, aber trotzdem, würdet ihr sowas tun? Auftragsarbeiten quasi, sagen wir mal.
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen Auftragsarbeiten und sich anzupassen an einen gewissen Vorgaben, wie man arbeiten soll und so. Und es muss jeder selber wissen, was er genau machen will damit. Aber ich glaube, ich habe nichts gegen Auftragsarbeiten, aber wenn ich meine ganze Arbeitsweise ändern müsste oder nur eine gewisse Art von Arbeiten abliefern müsste, damit ich überhaupt verkaufe, dann würde ich mich dagegen entscheiden. Da würde ich sagen, na gut, dann mache ich wie bisher. Dann bleibe ich bei dem, was ich jetzt bin. Ich habe meinen Nebenjob und arbeite weiter. Da geht es wieder darum, wieder zurück auf die Frage, ob es Sinn macht. Oder? Und würde es dann für mich Sinn machen? Nein, macht es nicht. Oder ich würde mich widersprechen, wenn ich dann sage, okay, es gibt jetzt nur rote Bilder, dann male ich jetzt nur rote Bilder, weil die jetzt gerade in sind. Das wäre nicht ich. Oder? Aber Auftragsmalerei, Aufträge, das ist eine Einnahmequelle, in der Tat. Oder? Das ist tatsächlich so. Und auch dort fragt man sich, möchte ich diesen Auftrag entgegennehmen oder nicht? Passt das zu mir, was ich da mache? Oder male ich jetzt etwas, was ich eigentlich sonst gar nicht malen würde? Oder man versucht, einen Rahmen zu machen. Oder es sind auch Kompromisse, die man da irgendwo durchmachen kann, muss vielleicht bis ein Stück weit. Aber wichtig ist, dass man sich nicht verliert. oder dass man sich selber irgendwie ehrlich bleibt. Das ist mir vor allem sehr wichtig. Oder?
Sich treu bleiben und dann diese Geste, gleich ein Museum der Lehre zu machen, passt ja da bestens hin, oder? Man befreit sich auch nicht von allem, vor jeder Erwartungshaltung, vor jedem Druck und so weiter.
Ganz genau, das finde ich sehr spannend, ja.
Gleiche Frage an euch, eben das Stichwort Markt. Du hast es schon so halb beantwortet und du auch, aber trotzdem noch mal konkret drauf zu kommen. Also ich meine, da draußen gibt es einen Kunstmarkt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die dort anstehen quasi mit ihren eigenen Kunstprodukten. Eben das Stichwort der Anpassung, das ich Vince schon vorgeworfen habe. Wie würdet ihr denn reagieren, wenn jemand konkret sagt, ja du, wenn du das noch ein bisschen blauer machst oder grüner oder von links nach rechts gedreht, würdet ihr da mitmachen?
Das ist immer eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich habe ja auch schon ab und zu gemerkt, dass gewisse Werke sehr gut verkäuflich sind und ich hätte dann mehr davon malen können oder kreieren können und habe es dann doch nicht gemacht, weil irgendwo war ich dann schon wieder beim nächsten Projekt und ich glaube, ich funktioniere nicht so mit diesem Markt. Das interessiert mich zu wenig. Und doch, ja, klar, würde ich vielleicht mehr verdienen, wenn ich das machen würde und auch schauen würde, was gefällt, was, ja, da könnte ich noch, vielleicht muss es dann gar nicht ein vielleicht einfach dann noch mehr davon zu produzieren oder ähnliches, aber mich interessiert das jetzt einfach zu wenig und darum mache ich das nicht.
Und ganz viele Leute sagen, es ist eine sehr romantische Vision von dem, was die Künstlerin oder der Künstler so tut. Ganz allgemein dieses Bild, das Kunstschaffende abgeben in der größeren Gesellschaft, da hat man ja sehr diffuse Ideen auch drüber, was denn da passiert. Also die Leute nehmen so Meldungen wahr, für wie viele Millionen irgendein Bild wieder die Hand gewechselt hat, machen sich nicht große Gedanken dazu. Und auf der anderen Seite stehen Leute in dieser Kunstszene, die echt ein bisschen am Existenzminimum herumknabbern. Nimmt man denn diesen Beruf wirklich ernst auch? Möchte ich euch jetzt als Künstlerin und Künstler fragen.
Also ich kann einfach sagen, dass das ist meine Meinung, wenn die Bilder so teuer verkauft werden oder Werke, geht es nur noch wenig um die Kunst. Es geht um ein Prestige und um ganz andere Geschichten, die wir alle kennen und die vielleicht für uns Kunstschaffenden nicht wirklich hilfreich sind und wir doch uns fragen müssen, wollen wir das wirklich anstreben. Und da geht es für mich nicht mehr viel um die wirkliche Kunst und das Interesse an der Kunst, sondern um Namen und Und was war die zweite Frage?
Ich glaube, es war eine, aber trotzdem. Ja. Es macht ja nichts. Es ist einfach dieser Riesenmarkt mit ganz vielen Leuten, die da hindrängen. Und die Frage, die einfach bleibt, ja, wissen die Leute genug, um diesen Beruf überhaupt ernst zu nehmen? Das muss euch ja als Visarte auch beschäftigen, diese Frage.
Ja, klar. Ja, und wir beschäftigen uns auch mit dieser Frage. Und interessanterweise ist es wirklich so, dass wir an der nächsten Retrette diese Frage auch behandeln werden. Also wie wir das ernst nehmen oder wie wir einfach diskutieren können über das. Ich weiß, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Ich kann einfach sagen, ich komme aus einem Bergdorf, Almüsteir in Graubünden und als ich zurückging während dem Studium, hatte ich immer diese Fragen, ja, was kannst du nach diesem Studium, Kunststudium dann machen? Was kannst du machen? Und ich war selber so in dieser fragilen Situation, ich weiß es ja nicht und hatte immer das Gefühl, sie nehmen mich nicht ernst. Also, dass ich Kunst mache und dass es ein Beruf ist. Und mittlerweile gehe ich dorthin als Künstlerin und alle sagen, was machst du gerade für Projekte? Und ich musste auch damit lernen, was ich sagen muss oder wie ich das mitteilen kann, damit die Leute dann auch verstehen, dass es wirklich ernst gemeint ist. Ich glaube schon, dass es nicht immer von allen ernst genommen wird.
Das wird so die Frage sein, die man öfters mal hört, was machst du im wirklichen Leben? Kennst du das auch, Gigi? Du nickst schon.
Ja, erst recht mit dem Museum der Lehre. Das ist natürlich dann noch doppelt. Ja, okay, also dann Kunst, aber da gibt's nichts oder wie? Also das, da bin ich natürlich schon auch damit konfrontiert. Wobei ich muss sagen, ich habe da viel mehr Kopfschütteln erwartet, als dann tatsächlich ich erlebt habe. Also gerade jetzt bei der Eröffnung, das war an der Museumsnacht vor bald 10 Jahren und da waren so viele Leute berührt von dieser Leere, die ja aber eine lebendige war, so bei der Eröffnung mit einem Duftpoet, einem Konzeptkünstler aus Wien, der Essenzen durch den Raum geschickt hat, Paul Diviak. Und das hat diese Leere so lebendig gehalten, dass es da gar keine Frage mehr war für die Einzelnen, auch die, die nicht jetzt kunstaffin waren, ist das jetzt Kunst oder nicht, sondern einfach, sie waren berührt. Das ist das, wo ich immer wieder auch spüre, okay, es geht jetzt nicht an erster Stelle mehr darum, ist das jetzt Kunst oder nicht, sondern gibt es einen Resonanzkörper, wo etwas erreicht ankommen kann. Und ich denke, da, wo es nicht ernst genommen wird, also man kann das ja nicht absolut sagen, das hat ganz stark damit zu tun, wie, wie viel man auch schon davon erfahren hat oder was man für persönliche Bezug zur Kunst hat. Ist schon unsere Gesellschaft, die halt zweckorientiert und produktorientiert ist. Und ich denke, da, wo der Kunstmarkt eben auch, wie du gesagt hast, ein Prestige, wo es um Prestige geht, da ist es ja dann auch eine Anlage, also auch wieder, es wird dann auch wieder zum Produkt erklärt. Und das, was tatsächlich ernst genommen werden könnte, wäre ja im Grunde, dass man es nicht misst an, braucht man es oder braucht man es nicht. Oder eben, wenn man es schon auf diese Skala setzt, dann könnte man es auch als Seelennahrung, die eben wirklich auch nötig ist, betrachten.
Im gesellschaftlichen Rahmen dann auch. Ja. Aber eben, das braucht dann natürlich auch Informationen, das braucht auch Informationen gegenüber ganz vielen Leuten auf dieser Welt. Was ist denn jetzt eigentlich die Bedeutung der Kunst und Kultur? Ich möchte auch noch auf was anderes zu sprechen kommen, weil ihr seid ja Künstlerinnen und Künstler und wir haben es vorhin von so einer Nahrungskette gehabt, die da stattfindet. Und ich glaube, heutzutage haben wir auch ein Mittel zur Hand, das ein paar Ecken abkürzt und gleichzeitig auch schwierig ist, nämlich der ganze digitale Bereich und die Selbstvermarktung. Wie geht ihr damit um?
Also ich glaube, wie jedes neue Medium ist das immer auch eine Möglichkeit oder ein Instrument für alle Künstler. Oder es geht einfach immer darum, wie benutzt man es, was man damit macht. Gut, ich bin Maler. Ich habe in meiner künstlerischen Arbeit wenig mit neuen Medien zu tun. Aber das stimmt eigentlich so nicht, weil ich benutze sie trotzdem.
Eben, du musst dich ja auch selbst irgendwie zeigen, oder?
Es geht einerseits darum, sich zu zeigen. Vielleicht man hat einen Instagram-Account, man hat eine Webseite. Oder wie zeigt man sich dann dort? Oder? Und es gibt auch verschiedene Ansätze. Jeder wählt das für sich. Oder? Aber es gibt auch sogenannte virtuelle Räume, wo auch eine neue Ebene schaffen für Künstler. Und auch sich zu vernetzen, vor allem auch. Oder über die Grenzen hinaus.
Wie gehst du ganz konkret damit um? Also hast du, was weiß ich, Instagram, Facebook, hier ist mein neuestes Bild.
Ich habe einen Instagram-Account, ich habe eine Webseite und ich poste einfach das, was ich neu male. Mhm. Einfach so als Bild oder eine Ausstellungsansicht oder informiere dort über neue Ausstellungen. Das sind eigentlich Kanäle, wie man Leute informiert, was man gerade tut. Mhm. Und Instagram ist dankbar einfach. Man postet etwas, das ist 25 Stunden da, dann ist es weg. Oder man postet so, dass es dauerhaft dort bleibt.
Aber trotzdem ist ein Zusatzaufwand, den man als Künstlerin oder Künstler, ja.
Ja, notwendiger Zusatzaufwand, aber es ist doch vielleicht einfacher als Flyers drucken und dann verteilen gehen. Also, oder irgendwelche Briefe schreiben und Einladungen, vielleicht auch über die Grenze hinaus. Da macht man 2 Klicks und Kollegen in Deutschland haben das. Oder? Und es ist so ein einfacher irgendwo durch, aber es bringt auch irgendwelche andere Gefahren mit sich, glaube ich, dass es dann flüchtiger ist auch. Oder man sieht etwas, und es ist vergessen. Oder es ist nicht etwas wie eine persönliche Einladung, wo man wirklich jetzt ausdruckt, dann mit einer Widmung und bitte, ich lade dich gerne ein. Das mache ich übrigens immer noch. Es ist einfach zusätzlich noch dieses virtuelle oder dieses digitale Marketinginstrument. Aber ich gehe nicht davon weg, noch handschriftlich da eine Einladung zu schreiben, weil ich finde, das ist doch noch wichtig, etwas Persönliches auch.
Es ist zweifelsohne richtig. Es ist einfach alles, ist immer ein Zusatzaufwand zur eigentlichen Arbeit der Künstlerin, des Künstlers. Ich habe einfach immer gesagt, das sind so kleine und mittlere Unternehmungen, Künstlerinnen und Künstler, und zwar eigentlich über alle Fächer hinweg, oder egal, welche Sparte man sich auswählt, sei Fotograf, Fotografin oder Musiker, alle haben irgendwie so immer mehr Zusatzaufgaben, oder man muss eigentlich das eigene Werk auch zeigen und bespielen, irgendwie auf eine andere Art, oder? Wie siehst du das, Gigi?
Ja, also bei mir ist es so, mit dem Museum of Emptiness eine ziemliche Gratwanderung gewesen von Anfang an. Also gehe ich jetzt da auch diesen Weg der dieser Informationsflut oder eben nehme ich mich auch da heraus? Also zuerst war sogar noch die Frage, ob der Raum überhaupt einen Titel braucht, also ob der überhaupt Museum of Emptiness heißen soll oder überhaupt einen Namen bekommen soll oder ob das ihn schon zu sehr besetzt. Also ob da die Lehre so weit, so ausgeweitet werden soll, dass eben auch diese Informationsflut nicht mitspielt. Hm. Und da eben sozusagen Futter wird und auch konsumiert werden könnte. Also im Grunde genau das, was ich nicht gewollt hätte, dass wir da noch ein Konsumprodukt mehr hätten auf dem Markt. Noch ein Kunstraum oder wer auch immer. Das ist bis heute immer wieder eine Gratwanderung. Also ich habe Insta und Facebook und TikTok noch nicht, aber das wäre ein Versuch wert, da auf TikTok einfach nur zum Beispiel weiße Fläche oder wie auch immer. Es gibt dann halt kaum Klicks und die
eine sich bewegende weiße Fläche im Museum der Lehre, genau.
Eine möglichst schnell sich bewegende.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Ja, also bei mir ist es auch ähnlich mit Webseite und Instagram. Ich finde jetzt Instagram ist eigentlich ein einfaches Tool, auch etwas schnell zu posten, also auch die Prozessarbeiten. Und was ich spannend finde, eben, es müssen nicht die fertigen Arbeiten sein, aber einfach meine Themen kann ich dann auch so zeigen. Für mich hat jetzt Instagram vor allem Netzwerk erschaffen oder Sichtbarkeit, aber nicht unbedingt Sichtbarkeit in dem Sinn, dass ich jetzt mehr eingeladen werde für Ausstellungen oder so, weil da müssen die Algorithmen auch wieder stimmen, da müssen die richtigen Leute das sehen, und wir alle haben ganz viel Abonnentinnen und Follower und so, und da kann man ja nicht alles sehen, und es geht den Galerien, Museen und Kunsträume natürlich dann auch so, und die sehen dann auch nur einen Teil davon, einen ganz kleinen Teil davon. Und dann darum finde ich nach wie vor wichtig, dass wir auch so in Verbindung bleiben und uns auch physisch bewegen und mitten und sprechen, und halt auch immer wieder die Begegnungen sind für mich jetzt viel wichtiger. Also da hat es mich, muss ich sagen, weitergebracht, schneller und direkter als im
digitalen Raum.
Digitalen Raum, ja, ganz klar.
Aber doch eine wahnsinnige Flut von Kunst. Noch als abschließende Frage, wie geht's euch denn so, wenn ihr zum Beispiel an die Art Basel denkt, wo jetzt die halbe Kunstwelt dasteht und da geht man da rum und weiß manchmal nicht genau, was jetzt das von einem will. Das ist einfach eine riesengroße Halle, vollgestellt mit allen möglichen Sorten von Kunst. Zum Teil merkt man gleich von Anfang an, dass man mit der nicht groß was anfangen kann, außer man hat einen mittleren Park als Garten, um diese Skulptur dann vielleicht aufzustellen. Und da wechselt ganz viel Geld die Hand. Wie geht's euch dabei?
Also man spürt das schon, dass da sehr viel Geld rumliegt. Ich persönlich war noch nie an der Art Basel irgendwie. Es hat mich noch nie dorthin irgendwie gezogen. Ich hatte auch Möglichkeiten, aber habe es dann doch nicht geschafft. Es ist einfach eine andere Welt, meiner Meinung nach, oder? Es ist ein Event, oder? Es geht da wirklich wie Esther vorhin gesagt hat, geht es da wirklich noch um Kunst? Oder geht es da um die Leute? Geht es da ums Geld? Geht es da um Repräsentanz? Worum geht es da genau? Das habe ich nicht noch ganz verstanden, was da genau geht. Ich habe schon meine Meinungen und so. Aber
du darfst die auch gern kundtun.
Das können wir gerne im Gespräch dann. Aber irgendwo durch finde ich, ja, es ist ein Event, es ist spannend. Es gibt sicher interessante Positionen auch dort, die ich persönlich interessant finde. Oder Neues zu entdecken gibt es sicher auch dort. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, es ist einfach so ein sehr farbiger Fleck im Kunstmarkt, wo sehr viel Geld läuft.
Mhm. Wo gleichzeitig aber auch das Bild, das öffentliche Bild dessen, was die Kunst ist oder eine Kunstszene ist, natürlich beeinflusst.
Leider, ja. Es ist nicht nur das, oder die Kunst oder der Kunstmarkt ist nicht nur das. Oder es ist aber eine Realität und die ist sehr laut.
Ja, da gibt es ja so unterschiedlichste Formate, wo und wie wir die Kunst erleben können. Also für mich persönlich, ich war nur einmal an der Art und ganz kurz, ich musste ziemlich schnell wieder raus.
Mhm. Zu viel, zu groß, zu bunt, zu laut.
Genau.
Es ist nämlich sogar auch noch laut, das muss man sagen. Gut, hatte ich mir noch fast gedacht für die Leiterin des Museums der Lehre, wie es bei dir ist.
Ja, ich gehe öfters, also mich interessiert schon das Ganze auch und ja, natürlich, es ist groß und da fließt Geld, das sieht man auch. Und es ist aber auch wieder für mich ein Begegnungsort der Kunst. Und neben der Art Basel findet ja auch immer die Swiss Art Awards statt.
Und die Liste und,
die sind dann auch wichtig. Und also Swiss Art Awards ist ja da, wo wir auch einreichen können und auch viele Leute kennen, die dann dort ausstellen. Und ja, es gibt auch verschiedene Veranstaltungen neben der Art Basel und ja, die Unlimited, also diese großen Objekte. So, also ich laufe gerne da durch, weil es ist alles ein bisschen groß und ein bisschen gesponnen, oder wie sagt man das? Aber auch mal interessant zu sehen. Einmal im Jahr kann man das schon anschauen.
Jetzt möchte ich ganz am Schluss noch auf dieses Bild von Herrn Spitzweg zu sprechen kommen. Ein berühmtes Bild aus der deutschen Malerei, der arme Poet. Da haben ganz viele Leute wahrscheinlich ihr Bild gekriegt davon, wie ein Poet so lebt. Der lebt nämlich im Dachgeschoss, im Zimmer ohne richtiges Fenster und dick zugedeckt. Mit einer Feder ist er da am Poesien schreiben. Und dick zugedeckt und friert sich offenbar einen ab. Und der arme Poet, der in seiner ganzen romantischen Haltung dann doch ein Gedicht schreiben muss. So seid ihr nicht.
Manchmal. Nein, eigentlich nicht. Also überhaupt nicht. Also vielleicht fühlt man sich so manchmal. Also das Bild ist vielleicht auch eine Metapher für etwas. Aber ich friere nicht in meinem Atelier zum Beispiel. Sondern
das ist schon mal ein guter Anfang.
Ja, ich habe es sehr cozy und es ist auch ein Rückzugsort, wo ich mich wirklich auf meine Arbeit konzentrieren kann und ich gehe freiwillig dahin. Es ist nicht so, dass ich das machen muss. Ich will das machen. Das ist ein anderer Ansatz, als ich muss jetzt ein Gedicht schreiben.
Oder? Also mehr Berufung als Beruf, jetzt in deinem Fall vielleicht.
Ganz klar, ja.
Ja, ich würde es auch so bezeichnen als wenn, dann Berufung. Und wenn nicht Berufung, dann lieber was anderes als frieren.
Ich habe vielen kalten Ateliers gearbeitet, tatsächlich, aber mit ganz vielen guten Leuten um mich und schon irgendwie heizbar, vielleicht nicht immer so warm, aber mein Arbeitsort muss auch einfach toll sein und das auch mit guten Leuten um mich und ist halt auch die Türe ist schön, wenn man die Türe zumachen kann und aber auch wieder Leute einladen. Das Atelier ist für mich auch ein Begegnungsort.
Gut. Eine kleine Rundschau über das, was es heißt, Künstlerin und Künstler zu sein, auch wenn es finanziell manchmal schwierig ist, auch angesichts von größeren Ausstellungen. Davon hatten wir es heute auch. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch, Gigi Guggenheim, Künstlerin und Leiterin des Museums of Emptiness in St. Gallen. Dann ist das Gena, Künstlerin und Vizepräsidentin von Visarte, dem Verband der visuell arbeitenden Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz. Und Vince Iorio, Künstler und Maler. Danke auch an Paulina und Michael Calabro von der gleichnamigen Galerie hier in Zürich und an das anwesende Publikum. Dies war der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Verkung.